Be Happy, die Suche nach dem Glück. Ein Podcast von und mit Mike Dumitrescu. Zusammen mit meinen Gästen suche ich nach dem Glück, philosophiere über das Leben und versuche zu verstehen, was einen glücklich macht. Herzlich willkommen zum Podcast Be Happy, die Suche nach dem Glück. Mein Name ist Mike Dumitrescu. Und ich begrüße euch herzlichst heute zur zweiten Folge und freue mich natürlich, dass ihr wieder angeschaltet habt. Mein heutiger Gast ist eine starke Persönlichkeit, nämlich ein Unternehmer und Inhaber einer Videoproduktionsfirma. Er hatte bereits sein eigenes Format mal beim Schweizer Fernseher und ist auch noch Familienvater. Wie er dies alles unter einen Hut bringt und was er sonst noch Spannendes zum Thema Glück zu sagen hat, das werden wir jetzt sehen. Hallo Julian!
Hallo, nein, ich habe schon schlecht begonnen, ich muss husten.
Das macht gar nichts.
Hallo Mike, ja, danke vielmals. Was viele da draußen wahrscheinlich gar nicht wissen, dass Mike und ich, wir sind zusammen in die Schule gegangen und nicht weniger als in den Russischkurs.
Ja, genau.
Die gab ich bei Russki, Mike.
Nicht. Mein Russisch ist etwa so gut wie mein Französisch, also nicht vorhanden leider. Aber ja, genau, wir waren zusammen in der Schule und wir haben sogar eine Zeit lang zusammen Handball gespielt.
Ah ja, sicher.
Ja, wir haben viel zusammen schon verbracht. Die Schulzeit war tatsächlich relativ kurz, weil ich nur ein Jahr bei euch in der Klasse war. Danach musste ich doch wiederholen. Aber wir haben immer wieder mal Kontakt gehabt. Und als ich die Idee zum Podcast hatte, habe ich sofort an dich gedacht, weil ich dich so über die letzten wann haben wir den Abschluss gemacht?
Aus der Schule?
Ja.
2011.
Ja, also vor 10 Jahren. Ja, jetzt ist gerade die Zeit rein. Seitdem habe ich dich immer wieder so ein bisschen verfolgt. Ganz spannend, was für Projekte du hattest. Dein Werdegang ein bisschen verfolgt und zugeguckt. Und zwar immer sehr, sehr spannend. Und ich habe gedacht, wenn jemand was vielleicht zum Thema Glück ein bisschen auch erzählen kann, dann bist es nämlich du, nach meiner Meinung.
Ja, wäre schön, wenn ich hier etwas erzählen kann, ja.
Ich habe mal angefangen, ich fange ja immer an, so ein bisschen Recherche dann über die Menschen zu betreiben, die bei mir im Podcast sind. Und ich habe mal deinen Namen gegoogelt. Hast du dich selber schon mal deinen Namen gegoogelt?
Ja.
Und ich finde es ganz spannend, weil wenn man meinen Namen googelt, kommt gar nichts grundsätzlich. Und ich wollte mal fragen, wenn du deinen Namen googelst, da kommen ja immer so Begriffe danach. Keine Ahnung, zum Beispiel Julian Graf Sportler oder Julian Graf Werbung oder irgendwie sowas. Was hättest du denn eigentlich, wenn in 10 Jahren du dich googeln würdest? Was wäre so ein Begriff oder so etwas, wo du denkst, boah, das wäre cool, wenn das dann über mich stehen könnte?
Ja, das Klassische wahrscheinlich, erfolgreich, aber Mike, das ist eine ganz gute Frage. Eigentlich möchte ich stark sein. Ich möchte bestimmt sein und ich möchte bewusst sein und ich möchte glücklich sein. Definitiv.
Das ist doch mal ein guter Einstieg für einen Podcast, würde ich sagen. Ist auch eine etwas sehr, sehr schwierige Frage, aber ich fand es immer sehr spannend, weil, wie gesagt, wenn man meinen Namen googelt, kommt da gar nichts. Und ich glaube, bei dir hat sich auch wirklich sehr viel getan in den letzten Jahren. Aber ich möchte erst mal ein bisschen zurückkommen. Und zwar zu einem Thema, was auch mich damals beschäftigt hat ein bisschen. Du hast ja lange Zeit viel Sport betrieben, warst im Handball sehr intensiv dabei. Und dann hast du irgendwann doch einen Punkt gesetzt, hast gesagt, so, ich hör mit dem Sport auf. Kannst du dich so ein bisschen an die Zeit erinnern noch?
Definitiv ja, es wurde mir zu viel. Ich war mental nicht genug stark, um diesen eigenen Druck standzuhalten. Deswegen habe ich mich dann entschieden, weil ich auch sehr viel Programm außerhalb des Sports hatte, dass ich hier aufhöre und mein Leben mehr konzentriere auf andere Dinge. Und das war ganz okay. Also es war nicht schlimm. Aber der Sport fehlt mir heute.
Fehlt dir heute?
Physisch und für den mentale Freiheit, ja.
Diese Entscheidungen sind ja manchmal nicht ganz einfach zu treffen. Und bei mir war es ja auch so, ich habe auch aufgehört mit dem Sport. Kannst du dich noch daran erinnern oder zum Thema Entscheidungen, wo der Punkt wirklich kam, wo du sagst, so, ich glaube, es macht mich glücklicher, auf was zu verzichten?
Bei mir kommt das nicht meistens nie auf einmal an einem Punkt, sondern es kumuliert sich. Bei mir staut sich oft etwas an im Leben und dann entscheide ich es. Und ich brauche es sehr lange für Entscheidungen und wenn ich sie treffe, dann sind es meistens richtige, für mich die richtigen Entscheidungen, weil ich sie schon so lange ausgebrütet habe.
Mhm. Und wie war das damals so? Ich meine, von 5-mal die Woche trainieren und 2-mal irgendwie Spiele oder 3-mal je nachdem pro Woche, warst du dann so top motiviert oder hast du dann die Zeit extrem gleich genutzt für ein anderes Projekt und hast du dir auch so ein bisschen Zeit gegeben, erstmal mit der neuen Freiheit? Das ist ja ein Stück auch mehr Freiheitgefühl, mehr Zeit zu haben. Oder war das so gerade, ja, ich gerade das nächste Projekt
zu machen? Ja, genau, es war geil, frei zu sein und gleich weiterzugehen und man hatte Zeit für Neues. Ich bin sehr vielseitig interessiert und sehr vielseitig war ich aktiv. Und nutze die Zeit, das ginge mir heute genauso. Wenn ich irgendwo aufhören würde, würde ich die Zeit genauso nutzen für irgendetwas anderes. Und es hat sich natürlich aufgestaut, wenn man die ganze Jugend nur in der Halle verbringt, dann staut sich natürlich irgendwas auf. Ich musste so viele Partys und Geburtstage absagen, weil ich Training oder Spiele hatte. Also das war überhaupt kein Problem, es war eher befreiend.
Ja, und während der Handballzeit, kannst du dich da noch so an ein paar Glücksmomente erinnern?
Sehr viele. Aber das größte Glück ist, denke ich, in einem Verein eingebettet zu sein und man muss sich gar keine Gedanken machen, dass es gute Leute um einen hat, weil es hat sehr viele Leute, die anpacken, die, ich sage jetzt mal, gesund aufgestellt sind, die einen klaren Geist haben und sehr engagiert sind. Und das ist eine Brüderschaft. Wenn ich jetzt Leute, also Jungs und Frauen treffe, man ist einfach Bruder und Schwester wie früher und man vertraut sich auch. Es ist lustig, jetzt bin ich im Alter, wo ich auch Geschäfte mache mit ehemaligen Handballkollegen und da redet man zuerst über die alten Zeiten an einem Meeting und nicht über die Finanzen oder was auch immer.
Ja, das ist bestimmt auch spannend, wenn man sich dann plötzlich in anderen Rollen wieder sieht, nicht nur damals in der Handballerrolle. Ja. Nach der Schule, was hast du da erstmal gemacht? Du hast angefangen zu studieren, ist das richtig?
Ich 2011 Kantonsschule Riechenberg abgeschlossen, ein Jahr lang als Praktikant gearbeitet, kaufmännisch, zu mir überlegen, was ich studiere, wusste es dann aber immer noch nicht und deswegen habe ich einfach mal BWL an der Uni Zürich begonnen, weil ich nicht wusste, was und würde ich im Nachhinein wahrscheinlich rein aufs Studium bezogen nicht mehr so machen, weil es zu theoretisch und zu mathematisch war und etwas langweilig für mich, aber deswegen habe ich einfach den Bachelor gemacht und habe dann parallel Videos gemacht. Ich habe schon während der Matura Videos gemacht etc. Und Step by Step kam ich dann rein bei gewissen Auftraggebern und konnte so Step by Step eine Webseite aufbauen, mehr Referenzen und mehr. Es wurde herumgesprochen und habe dann während dem Studium etwa 40% konnte ich da arbeiten als Videomensch, Producer. Und dann nach dem Studium sagte ich mir, okay, jetzt probierst du es einfach. Ich habe mich natürlich klassischerweise beworben bei UBS und CS als Trainee und überhaupt und mit Krawatte und sowieso. Und dann habe ich es einfach mal probiert und es hat gerade sehr guten Anschluss gefunden nach dem Studium. Und dann ja, ist es ja auch noch so gekommen, dass wir auf Social Media eine Seite aufbauen konnten und Anfang 2018 wir beim Schweizer Fernsehen ein eigenes Format gekriegt haben deswegen und das habe ich dann auch noch parallel machen können. Also ich war ja sehr privilegiert, dass ich eigentlich vom einen zum anderen kam und in Anführungszeichen nicht einen klassischen Weg einschlagen musste, sondern eigentlich bis heute ziemlich meinen Gelüsten nachgehen kann, was das Berufliche betrifft.
Ja. Könntest du dir heute vorstellen, und du sagst, damals hast du es probiert, bei der UBS dich zu bewerben, wenn du jetzt zurückdenkst, da hätte vielleicht plötzlich ein Jahr gekommen, und könntest du dich heute so bei so einer großen Firma sehen? Oder wenn man so lange schon selbstständig ist, ist das wirklich schwierig?
Das ist definitiv schwierig. Also wenn man so lange selbstständig ist, bringt man das nicht mehr auf die Reihe, angestellt zu werden. Aber ich denke, wenn ich damals den Einstieg gefunden hätte, hätte ich alles gegeben, dass ich das gut mache und ich hätte wahrscheinlich dort Fuß gefasst und vielleicht wäre ich dann einer der 10 Jahre später bereut, dass ich meine Talente nie ausgekostet habe, zwar eine super Karriere mache, aber mehr nicht. Also ich denke, wahrscheinlich ist es der gute Weg, dass ich dort niemals angekommen bin.
Mhm. Ja. Wann hast du denn das erste Mal so ein bisschen gemerkt, selbstständig, ich glaube, das wäre so tatsächlich das Ziel von mir. Oder das wäre eher, geht eher, ist eher meine Richtung. Gab es da so einen Moment während dem Studium, nach dem Studium, wo du sagst, ach, ich glaube, doch selbstständig, das ist mein Weg und ich möchte es auf jeden Fall probieren?
Diesen Moment kenne ich, weiß ich nicht, aber ich weiß einfach, dass es kam, als ich merkte, hey, das hat Hände und Füße. Mhm. Weil vorher ist es nur ein unglaublicher Wunsch oder Traum, aber es ist doch nicht möglich, dass man einfach selbstständig sein kann. Das geht, also es ist wie surreal. Und ich bin auch immer Realist und hätte nie ins Blaue irgendwas gemacht, sondern ja, ich habe Jobs gesucht, auch noch am Ende des Studiums, normal, oder? Aber ich hatte dann wirklich eine gute Umgebung und auch gute Möglichkeiten zum Aufträge finden. Und dann habe ich natürlich auch die Chance, weil ich zu Hause gewohnt habe. Das ist natürlich auch wichtig. Wenn du natürlich noch 1500 Miete selbst bezahlen musst nach dem Studium, dann ist es nicht mehr so ring.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ein bisschen schwieriger. Ich möchte mal zum Einstieg noch ein paar Fragen stellen. Das sind so 10 normale Fragen und die Idee ist, du musst nicht schnell antworten, aber am besten mit dem Ersten, was dir in den Kopf kommt. Ja. Also das Erste, was dir so in den Kopf schießt. Die erste Frage, machen Momente oder Erinnerungen glücklicher?
Erinnerungen. Mhm.
Woran erkennst du einen glücklichen Menschen?
Er ist entspannt und er geht seinen eigenen Weg.
Mhm. Denkst du, dass Tiere glücklicher sein können als Menschen?
Ja.
Würde es dich glücklicher machen, etwas zu verschenken oder etwas zu bekommen?
Bekommen. Mhm.
Wie wichtig ist die Natur, um glücklich zu sein?
Sehr. Mhm.
Wie wichtig ist Geld, um glücklich zu sein? Von der Skala bis 1 bis 10. 1 ist nicht wichtig, 10 ist sehr wichtig.
3,5.
Mhm. Kannst du dich an einen Kindheitsglücksmoment erinnern?
Als ich wurde prämiert für meine Maturaarbeit. Da war ich zwar schon 18.
Ja, das lassen wir gelten. Ja, das waren die Fragen schon. Wir gehen mal zurück. Gerade zu diesem Katzenvideo, da hat es eigentlich alles auch so ein bisschen angefangen. Das war eines deiner ersten Projekte, ich fand das sehr interessant, nämlich du hast einer Katze eine Kamera umgebunden und ihren Alltag so ein bisschen begleitet, richtig?
Genau.
Und es war aber zum Teil relativ schwierig, weil es gar nicht so spannend war, weil die ganzen Tag nichts gemacht hat. Aber wie du gesagt hast, vielleicht könnten die Tiere dort auch etwas glücklicher sein grundsätzlich.
Ja, ich denke, dadurch, dass wir genug Intelligenz haben, ist das auch ein Fluch, oder? Wenn du deinen Job hast und dein Job ist Überleben, Essen und für deine Familie, ich sag jetzt mal, was bin ich, ein Murmeltier, dann bin ich in der Höhle und dort geht es mir gut und der Job ist, eine gute Organisation zu haben, gut aufgestellt und Essen zu suchen und das kann, das ist erfüllend. Also das bricht man ja auch runter bei nicht so weit zivilisierten Kulturen auf der ganzen Welt, stellt man das ja auch fest. Wichtig ist, dass die Leute Sicherheit und gut aufgestellt sind und Strukturen und eine Aufgabe und fertig. Der Vergleich macht uns auch sehr kaputt, wenn man den gar nicht hat. Mhm. Und an sich nicht große Gefahren mitkriegt, dann kann man wahrscheinlich sehr viel glücklicher sein, als wir jetzt hier. Und ich denke, es hat gar nichts mit dem Rang und Status zu tun. Reiche Menschen haben auf anderem Level Plus-Minus-Probleme. Mhm. Also ins Positive und Negative können die auf anderem Level gehen und die unten auf anderem Level. Also jeder Mensch auf dieser Welt hat vermutlich die gleiche Spanne an Zufriedenheit. Mhm.
Ja. Ich möchte mal ein bisschen zurückgehen, weil du hast vorher gesagt, wir Menschen haben halt auch die Möglichkeit, uns so ein bisschen zu vergleichen grundsätzlich. Heutzutage natürlich mehr präsenter denn je mit Instagram, sozialen Medien, Facebook. Du hast lange Zeit auch mit sozialen Medien intensiv gearbeitet. Was würdest du den jungen Leuten heute so ein bisschen als Rat mitgeben? Ich glaube, es wird ja immer schwieriger, auch als junger Mensch, sich da irgendwie zu distanzieren und irgendwie aufhören, sich zu vergleichen. Hast du eine Idee, wie man sich da ein bisschen distanzieren kann und trotzdem ja gleichzeitig irgendwie am Ball bleiben kann? Das ist ja schon auch ein wichtiges Gesprächsthema wahrscheinlich bei der jungen Generation.
Ja, man muss probieren, sich das ganze Game zu extrahieren. Also das Schlimme wäre die Verschmelzung Realität und dem Handy halt, was Jugendliche zum Teil tun. Vermutlich. Also ich denke an mich selbst. Ich habe mit 14, 15 Jahren, als ich erste soziale Medien hatte, das war schwierig für mich zu extrahieren, Realität und was gemeint ist. Das wäre wünschenswert, wenn man das trennen kann und auch weiß, was dort abgeht, ist nicht die Realität. Dann sehr wichtig ist ein Hobby und Verein und physische Aktivitäten und vielleicht sich selbst challengen und Limiten setzen. Oder mir hat es geholfen, auf Social Media Produzent sein und nicht Konsument. Ich habe mir immer gesagt, ich möchte mehr produzieren, als ich konsumiere. Dann hat mir das schon mal geholfen, in dem ganzen Game, aber ich bin mir sehr bewusst, dass Social Media sehr viele Leute, ja, man ertappt sich selbst. Instagram setzt jetzt vermehrt auf kurze Videos, Reels. YouTube mit Shorts auch, ganz kurz, da kann man nur noch mit dem Daumen swipen. Das Hirn wird stimuliert, man ertappt sich selbst am Abend im Bett, halbe Stunde, und man macht das Handy zu. Was hat man im Kopf? Nichts mehr, nichts. Mhm. Aber das Hirn wurde stimuliert. Früher auf dem Uniweg war es die 20-Minuten-Zeitung bei uns. Ja. Da habe ich selbst gedacht, ich habe nur Headlines gelesen und Action und Miss Schweiz-Skandal und weiß nicht was, aber danach alles wieder vergessen, aber es hat mich stimuliert, mein Hirn. Ja. Aber man kann es nicht kontrollieren, das menschliche Hirn ist nicht fähig, das zu kontrollieren. Ich kann im Laden auch nicht kontrollieren, dass ich Rabatte zugreife. Ja. Das ist einfach eine Auslotung des Hirns. Und ja, da müssten politische Schranken, meiner Meinung nach, könnten hier helfen. Mhm. Whatever, weil der Mensch ist, und gerade junge Menschen sind vielleicht gar nicht in der Lage, das selbst zu kontrollieren. Ja.
Aber ich finde das ein guter Punkt. Ich glaube, man muss sich da auch irgendwie zeitlich limitieren. Ich habe zum Beispiel, wir machen ja gerade jede Woche eine spezielle Challenge. Letzte Woche war es, das Handy 2 Stunden, bevor man ins Bett geht, wegzulegen tatsächlich. Mhm. Es ist krass, wie stark sich meine Handyzeit verringert hat. Von 4,5 Stunden auf 2 Stunden so am Tag, plus ja. Wie mein Handy nutzt. Und es ist genau dieses Phänomen, man swipet da nur noch durch und am Schluss 2 Stunden später hat man irgendwie die Zeit vertrödelt, aber nichts so Produktives tatsächlich gemacht.
Ja, also ich merke es jetzt, ich habe ja ein Kind und seit ich ein Kind habe, bin ich wenig am Handy und mache nur noch am Handy eigentlich Sachen, die ich muss. Mhm. Außerdem, man ist total kaputt am Abend und dann will man diese halbe Stunde einfach doofe Videos sehen, weil man so durch ist. Aber man merkt, man verpasst eigentlich gar nichts. Und das Problem in Anführungszeichen bei solchen Zwängen und Challenges, es sind nicht, also für mich waren sie nie nachhaltig. Mhm. Deswegen muss es einfach eine brutale intrinsische Motivation geben, das irgendwie zu beschränken. Also mein größter Tipp ist, die Apps zu löschen oder nach hinten zu schieben, weil ich automatisch mein Öffnen ist automatisch mein Daumen auf Instagram, immer, gerade auf Instagram. Und das habe ich mal gelöst, einfach die App gelöscht, nicht den Account. Bei YouTube kann man sogar einstellen, dass man die Reels nicht sieht oder die Shorts nicht sieht. Und also so Reize, die es überhaupt nichts braucht, die mal eliminieren und man verliert wirklich nichts. Und auf allen Social Media Kanälen habe ich Leute, schalte ich auf stumm, Stories und Feed-Beiträge, die ich nicht sehen will. Wenn jemand etwas postet, das mich nervt, dann sage ich, tut mir leid, lieber Michi oder was auch immer, du bist jetzt mal stumm.
Ja.
Und das hilft für den Stress.
Gibt es mal andersrum gefragt, gab es irgendwie mal auf sozialen Medien für dich auch irgendwo, na klar, als Videoproduzent können wir es eher noch vorstellen, aber so auch eine inspirierende Seite, dass du irgendwie Leuten effektiv gefolgt bist und die dich auch irgendwie inspiriert haben? Oder sagst du wirklich, das war mehr die Plattform, mit der ich dann gearbeitet habe und eher konsumiert habe? Aber deine Inspiration hast du vor allem woanders gesucht?
Nein, also YouTube ist die Inspiration Nummer 1, weil dort gibt es auch längere Videos, die wirklich so einfach in die Tiefe gehen können und so. Dokumentation schaue ich sehr viel auf YouTube. Da gibt es unglaublich gute Channels. Zum Beispiel Arte oder ZDF, also die haben so gute Dokumentationen über Themen. Und auch Instagram, da folge ich Videoleuten, die ganze Videoszene, wahrscheinlich jeder zweite Beitrag auf meinem Feed ist etwas mit Videos oder so. Oder auch natürlich im Comedy-Bereich, das interessiert mich, oder Sport oder was auch immer.
Ja. Oh. Also da gibt es doch auch was Inspirierendes. Was macht dich eigentlich so glücklich? Kannst du es irgendwo festmachen, was an ein paar einfachen Dingen in einem Umfeld oder irgendwas, was du sagst, doch, da bin ich eigentlich immer sehr glücklich, sehr zufrieden vielleicht auch. Am ehesten, wenn ich glücklich bin, bin ich irgendwie in dieser Umgebung.
Wenn es etwas ist, das man nur für sich macht, was man sehr als gehaltvoll findet, und einen stärkt und insbesondere auch Dinge, die in meine Vergangenheit zurückgehen. Zum Beispiel, wenn ich in meinem alten Quartier, wo ich aufgewachsen bin, spazieren gehe und einfach die alten Orte aufsuche oder in den alten Quartierladen gehe und einkaufen gehe. Oder wenn ich halt wirklich nur mit meiner Frau oder Kind irgendwie ganz private etwas mache und wir unter uns sind und wir merken, dass wir die Zeit eigentlich vergessen. Das ist so, ja, es braucht wirklich gar nichts. Aber oder zum Beispiel, es macht mich auch glücklich, wenn ich etwas Bescheidenes tue. Das Wissen, dass ich bescheiden wie bin.
Okay, das finde ich jetzt sehr spannend.
Wie kann ich das sagen? Zum Beispiel, ich gönne mir irgendetwas aus unserem Dorfladen. Und einerseits unterstütze ich den Dorfladen, das tut mir extrem gut. Ich bleibe im Dorf und ich tue mir etwas, das einfach ich persönlich gut finde. Wahrscheinlich die ganze Welt hier draußen findet das irgendwie ganz merkwürdig. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe mal vor etwa 5 Jahren bin ich an einem Bahnhof hier in Winterthur, glaube ich in den Sprüngli. Da habe ich gesagt, jetzt leiste ich mir Pralines, nur für mich. Da habe ich mir selbst Praline gekauft. Macht wahrscheinlich auch niemand so. So, und hab der Verkäufer sogar noch gesagt, ja, bitte eine Schlaufe drum und so. Sie, ja, ist ein Geschenk. Ich so, ja, natürlich, für mich. Und dann bin ich in Wülflingen, dort gibt es die Villa Wolfensberg, die vom ehemals Erb, die fasziniert mich, weil ich mich sehr für alte Villen und Winterthur-Geschichte interessiere. Da bin ich dorthin gefahren, habe die Natur genossen und dieses verrottete Villengebäude, das seit Jahren nicht mehr bewohnt war, und habe die Pralinen dort gegessen und es war einfach so ein geiler Moment und einfach so, wow.
Also sich selber öfters mal beschenken, das wäre ja so ein bisschen was, auch was man vielleicht mal sich tun könnte. Wenn man sich fragt, was tut einem gut, muss ja nicht mit Praline sein, weil die nicht so gerne hat, aber
definitiv
sich selber.
Ja, so, das sind so Aktmomente. Vielleicht ein Tattoo ist auch so ein Akt. Für wen macht man es? Das macht man nur für sich. Man opfert sogar.
Im besten Fall. Es gibt Leute, die machen
Tattoos.
Nein, korrekt. Die werden nicht glücklich sein. Definitiv.
Ja, korrekt. Ja, auch wenn ich ein Symbol habe für jemand anders, dann muss es letztendlich für mich gemacht sein. Also, ja. Und das, und ich opfere sogar meinen Körperplatz dafür und so weiter. Da überlegt man sich etwas, das hat, dann macht man etwas Physisches, man wählt einen Store aus, wo ich das machen will, man wählt den Tätowiererin aus, wer auch immer. Das sind so starke Momente und da geht man nach Hause. Man zeigt es sogar niemandem, man hat ein Tattoo, wo nie jemand sieht vielleicht. Das ist auch vermutlich der gleiche Effekt, wenn jemand für 5.000 Franken ein Möbel kauft, das nie jemand da draußen wird sehen, aber er gönnt sich ein tolles Möbelstück und der andere kauft sich für 5.000 eine Uhr, weil er es für andere macht.
Ja.
Der macht es vermutlich nicht für sich. Und das sieht man ja auch, ich behaupte das, den Leuten direkt auf der Straße an, wo das Glück in etwa sein muss oder wo sie halt stehen. Weil, ja, das hatten wir sogar im Studium, im Betriebswirtschaftsstudium, ich weiß nicht in welchem Zusammenhang, aber es gab eine These, die besagte, schlecht gekleidete Leute, also sagen wir mal so Leute, die nicht groß darauf schauen, wie sie sich anziehen, sind tendenziell glücklicher als Leute, die extrem darauf schauen, wie stylisch sie daherkommen. Weil die haben andere Werte und sind in sich gekehrter und schauen einfach auf sich auf einer anderen Ebene. Ja, und alles, was man tut, damit andere beeindruckt sind, das macht nicht glücklich. Das macht Eindruck und das sind Schichten, die man um sich baut. Aber
glücklicher macht es nicht wirklich.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, Natur ist sehr wichtig für dich, auch um glücklich zu sein. Jetzt bist du ja gerade auch aufs Land rausgezogen, könnte man sagen, so aus der Stadt, aufs Land. Wie ist es so für dich? Bist du da gut angekommen? Passt das so für dich? Ich meine, wir sind beide etwa im gleichen Alter. Die Frage hat sich bei mir tatsächlich auch schon gestellt, soll ich mal aufs Land ausziehen? Ich habe mich noch mal für die Stadtwohnung entschieden und gesagt, ja, ich bleibe noch mal ein bisschen in der Stadt, das ist mir noch ein bisschen wichtiger. Wie ist es so für dich, auf dem Land jetzt zu leben?
Ich bin jetzt irgendwie bald 30 Jahre in Winterthur, wollte nie anders wohnen, aber man braucht effektiv gar nicht viel mehr. Alles, was du hier hast in der Stadt, ist einfach nur gäbig, auf Schweizerdeutsch gesagt, und Luxus. Aber auf dem Land, wenn du nicht einkaufen kannst, dann kannst du es halt nicht. Und es ist ruhig und alles okay. Also man passt sich an und ich würde sagen, ich vermisse gar nichts diesbezüglich. Gut, ich arbeite noch 5 Tage die Woche hier in Winterthur, aber kann ich jedem empfehlen, hier out of the box zu denken. Also es ist einerseits noch etwas günstiger, man kann sich etwas Besseres leisten als hier in der Stadt. Und man wird bewusster, oder? Und Natur, ja, also das war für mich in Winterthur sehr wichtig, oder? Mhm. Für mich zum Beispiel der Lindbergwald ist ein ganz spezieller Ort, weil ich sehr viel Zeit verbracht habe dort und das verbindet extrem und es ist so rein, es ist so unberührt. Und wenn man es dann noch alleine, wenn man alleine in den Wald geht, wo man so eine Verbindung hat, ja, dann das ist etwas Melancholisches, ja. Mhm. Das beruhigt.
Genau, du bist ja jetzt auch Vater seit genau einem Jahr. Hat sich da dein Glück auch nochmal verschoben? Also jetzt, ich rede jetzt hier als Nicht-Papa. Kann man sich das irgendwie vorstellen? Ändert sich das Glück auch so ein bisschen, wenn man Vater wird?
Ja, also es, wie soll man sagen, wenn man eine Kuchenform isst und du bist schon ein Vollrezeptkuchen, dann kommt einfach nochmals eine große Komponente, Zutat hinzu und du merkst, dass du hattest das Gefühl, dass du schon voll ausgefüllt bist in dieser Kuchenform, aber du merkst, wie vollmundiger und geschmacksvoller das Ganze noch sein kann und es wortwörtlich dann wie aufblüht oder aufbacken kann und noch viel größer eigentlich wird. Okay, sehr, sehr gesuchte Metapher.
Ja, aber ich kann es verstehen.
Also, nein, es ist einfach mal, jetzt abgesehen vom Sohn oder so, ist einfach ein Lebensupgrade, einfach mal so per se. Ist einfach was du erlebst, ist einfach so ein Next Level Step. Und bezüglich dem Glück ist, was soll ich beginnen? Ja, wenn du jetzt in meinem Fall den Sohn anguckst und dir überlegst, das könntest du sein vor 30 Jahren. Mhm. Also wenn ich mir das überlege, das bist du selbst. Vor 30 Jahren hast du genau so ausgeschaut. Dann breche ich schon fast in Tränen aus. Ja. Mhm. Es ist Realität, dass man als Eltern zu 90% im Alltag übermannt wird von den Funktionen und Aufgaben, die man hat. Also es kann mir kein Elternteil sagen in dem ersten Jahr, es ist alles schön etc. Da ist man einfach extrem, extrem beschäftigt und am Funktionieren und am Tun und man schaut, dass alles gut ist für das Kind. Und wenn es einen schönen... Es gibt so viele schöne Momente, aber es ist jederzeit uns bewusst, dass in 10 Minuten kann alles sich ändern wie das Wetter in den Bergen. Und auch am Abend, wenn wir Zeit für uns haben, weil das Kind schläft, das kann jederzeit alles passieren. Und die Momente, die schön sind, die sind dann eigentlich umso kräftiger und schöner. Auch mit der Frau natürlich, die Momente sind seltener, die man alleine hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war im ersten Jahr jetzt mit Firma und Kindern, ich war sehr, sehr überlastet und übermannt und es war einfach alles too much. dass ich zu wenig Momente selbst mir rausnehmen konnte und wie in Genuss und Zurücklehnmoment hatte ich viel zu wenig. Also im Gegenteil, also bei mir hat es einen Schalter umgekippt und gesagt, hey, gib Gas, Boy, jetzt zählt es erst richtig. Jetzt ist nicht mehr nur ein Spiel, sondern jetzt hast du wirklich Verantwortung. Und bei mir hat es eher den Stresslevel-Schalter umgekippt, ja. Und zu sagen, jetzt hast du Verantwortung und gib Gas. Und diesbezüglich, ja, kann die Frage ganz schlecht beantworten, oder? Und der gesellschaftliche Druck ist natürlich immer zu sagen, ja, alles happy und sowieso. Aber ich bin ganz ehrlich, dass ein Kind zu haben ist einfach eine Challenge für alle Beteiligten. Nicht zuletzt auch für ein Paar. Wenn man 5 Jahre lang zusammengelebt hat und alles war super, dann ist ein Kind eventuell die erste richtige Prüfung, die man hat als Paar. Und ich sage allen Paaren, wenn ihr es zusammen nicht gut habt, dann ist das Kind nicht die Rettung. Das ist ganz wichtig, dass das Paar sich blind versteht und vorher alles geklärt hat, weil dann hat man zusammen eine Aufgabe, wo man nur noch 15% nur noch alleine ist und die anderen 85% ist man im Triangel gespannt eigentlich. Und dann lenkt vieles aber auch ab. Und dann muss man es einfach gut miteinander haben.
Ja.
Aber alles in allem, also ich bin der absolute Held, wenn ich irgendwo aufkreuze mit meinem Kind. Es ist unglaublich, was für Rückmeldungen ich erhalten habe und wie die Leute reagieren. Und ich bin auch der Erste in Familie und Umfeld und es ist toll und es ist ein absolutes Glück. Wir haben auch sehr Glück mit unserem Kind. Das weiß ich, das sage ich mir auch jeden Abend, sage ich auch meiner Frau und das weiß ich definitiv und ich glaube, ich weiß es immer mehr zu schätzen, je länger die Zeit kommt und je mehr die Automatismen drin sind und etc.
Je mehr man wahrscheinlich auch Zeit dann hat, plötzlich auch wieder, weil einfach Sachen automatisch ablaufen. Und
ja, definitiv. Ja.
Es ändert sich alles. Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage an dich. Dein Sohn ist jetzt, wird jetzt 1, richtig?
Ja.
Momentan kann man ihm, das überleben sichern, sage ich mal so, aber man kann ihm noch nicht alle Sachen auf dem Weg mitgeben. Aber ich denke so wahrscheinlich 5, 6 Jahren kommen so die ersten Sachen, die man ihm mitgeben könnte. Hast du eine Idee, wie du ihm das mitgeben kannst, glücklich zu werden?
Ja, einerseits hoffe ich, dass er einen stabilen Charakter entwickelt. Und ich sage, just do it. Und weil, wenn man vieles tut, hat man viel Erfahrung und getraut sich auch eher. Und ich hoffe, dass er mutig sein kann und immer die nötige Rationalität und den Mittelweg finde ich. Ich sage immer, wenn man dann zu mutig ist oder einfach immer raushaut, dann wird man ja, man weiß es, hat man vielleicht auch Probleme. Also man muss irgendeinen cleveren Weg finden, sage ich es mal so, sich treu bleiben, aber doch auch irgendwo wissen, wie unsere Gesellschaft etwas funktioniert. Und ich finde es sehr wichtig, wenn man vielseitig interessiert ist und dann kann man sich reflektiert interessieren, man kann differenziert denken, das finde ich ganz wichtig. Also ich bin ein sehr analytischer, differenzierter und reflektierter Denker. Das heißt, ich begebe mich sehr selten ganz klar in eine Position und nicht, weil ich ein cheesy Middle Walker bin, sondern weil es gibt immer einen Gegenpol, immer. Von der Politik, Gesellschaft, überall. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man immer die Gegenseite hinterfragt. Wenn ich zum Bösen gehen will, muss ich das Böse verstehen. Mhm. Und das hoffe ich, dass ich ihm das auf den Weg gehen kann. Also Interesse und Reflexion.
Ich glaube, das sind zwei gute Mittel an der Hand, um glücklicher zu werden. Also sich vielseitig interessieren, auch zu hinterfragen und sich selbst auch mal zu hinterfragen und zu reflektieren. Ich glaube, damit hat er gute Chancen, glücklich zu werden.
Ja, ich hoffe, das fängt wahrscheinlich bei den Eltern an, oder? Dass die ein glückliches Dasein leben können und er das mitkriegt. Das ist sehr wichtig für die Stabilität. Das weiß ich selbst. Ich habe eine stabile Kindheit mitbekommen und ohne diese stabile Kindheit hätte ich nie Selbstvertrauen gewonnen und all diese Möglichkeiten am Schluss angepackt. Ja. Also ich beginne bei mir. Das ist meine Quintessenz.
Das ist sehr gut. Als Vorbild rausgehen. Ich glaube, da hat der kleine Mann eine gute Zukunft vor sich. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast in dem ganzen Trubel von Familie und Firma und Arbeit. Danke vielmals für deine Zeit.
Ja, danke dir, Mike. Coole Sache. Ich wünsche viel Erfolg mit dem Podcast.
Dankeschön. Für euch Zuhörer zu Hause, wie gesagt, probiert euch vielseitig aus. Hinterfragt euch und auch andere. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Tschüss.
Das war Be Happy, die Suche nach dem Glück. Ein Podcast von Mike Dumitrescu.